ARD.
Und jetzt in HR Info und SWR aktuell. Kultur.
KI ist das Zauberwort der Stunde. Die Technologie der künstlichen Intelligenz scheint eine Lösung für fast alle Herausforderungen der Menschheit bereitzuhalten. Auch in der Kultur. In jüngster Zeit sprießen im Internet Tools wie Pilze aus dem Boden, die das Versprechen abgeben, mit ein paar wenigen Eingaben ganz neue Musikstücke komponieren zu können. Vollautomatisch. Wie gut funktioniert das eigentlich? Welche Möglichkeiten eröffnen sich da? Aber auch, welche Folgen hat das zum Beispiel für das Urheberrecht und die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Musikbranche? Und überhaupt, brauchen wir das wirklich? Wie lässt sich die KI vielleicht kreativer nutzen in der Musik? Fragen wie diese erörtern wir im Gespräch mit Orm Finnendahl, Kompositionsprofessor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Ganz neue Töne, KI und die Musik, unser Thema heute. Mein Name ist Martin Kersten.
Borrow your craftwork hand in hand, in a rhythm as strong as the iron band. Morton's dream turns reality's wheel, in the world of AI music feels so real.
Coole Musik, oder? Habe ich selbst komponiert. In 5 Minuten. Naja, okay. Eigentlich habe ich nur ein paar wenige Prompts, also Anweisungen, in ein kleines Textfeld eingegeben. Was Rhythmisches wollte ich haben. Einen Afrobeat gemixt mit dem Elektrosound von Kraftwerk und, um dem Ganzen eine besondere Note zu geben, ein paar Zutaten aus der Barockmusik. Im Songtext sollte von einem gewissen Martin die Rede sein, der die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz anpreist. Tja, und das hat dann die Webseite Suno daraus gemacht, in weniger als 30 Sekunden. Ein bisschen eintönig auf Dauer und von der Barockmusik habe ich jetzt auch nicht so viel gehört, aber brauchbar auf alle Fälle. Der Songtext überrascht mich fast noch mehr. Martins Dream turns reality's wheel. In the world of AI, music feels so real. Gar nicht schlecht. Kleine, aber wichtige Fußnote, auch der Name der Band Kraftwerk kommt in den Lyrics vor, ihr Sound sowieso. Dürfte er eigentlich gar nicht, denn die Regeln schreiben vor, dass die KI sofort blockt, wenn der Name realer Künstler in den Prompts genannt wird. Urheberrecht. Ein kleiner Buchstabendreher hat allerdings genügt, das System auszuhebeln. Natürlich bin ich längst nicht der Einzige, der momentan mit diesen musikgenerierenden Plattformen im Netz herumexperimentiert.
Der Typ hat's drauf. Gute Country-Folk-Stimme, eingängiger Ohrfräser als Refrain. Die Gitarre hat das Lagerfeuer-Feeling, das die Grizzlybären fernhält. Was will man mehr? Der Urlaub in Kanada kann kommen, ab in die Playlist.
The Rockies call me home.
Moment mal. So ein bisschen klingt das, als sei die Stimme ganz schön perfektioniert vom Tonmann der Aufnahme. Oder bin ich hier einem Roboter ins Netz gegangen?
Nature's wonder makes hearts swell.
Mann, in der Tat, da hat sich mein Kanada-Urlaub planender Kollege einen Scherz erlaubt und mir seine neueste Songentdeckung untergejubelt. Und ich hab's geglaubt. Boah. Aber wenn man sich den Song länger anhört, passiert nichts weiter. Das ist auffallend. Es gibt ein Refrain, ja, aber es fehlen so die emotionalen Spitzen. Es fehlt die Glut, es fehlt das Leben, es fehlt der Mensch hinter der Stimme.
Mountains watch under moon's light. Canadian Rockies pure delight.
Da wechsle ich doch lieber zur Klassik und lob mir den engagierten Bogenstrich. Das kann man ja nun wirklich nicht mit Plattformen wie Suno oder Udio mit künstlicher Intelligenz generieren. Wer hat das geschrieben? Ein unbekannterer Meister vielleicht? Also, der Komponist beginnt mit K und endet mit I. KI. Barockmeisterin künstliche Intelligenz. Pfuscht uns da so ein Ding ins Nest oder besser gesagt ins Netz. Der KI-generierte Computersound nudelt sich tot und man hat das Gefühl, hier bin ich auf einer Gaming-Plattform. Und hier setzen die Enttarnungskriterien einer KI-generierten Musik an. Das, was den Menschen ausmacht, das nur scheinbar Perfekte, aber das Leben, das in einem Ton stecken kann, das fehlt. Jetzt übernimmt die künstliche Intelligenz. Aber das Wörtchen Intelligenz ist vielleicht nicht ganz so angebracht bei diesem Text hier, der einige Küchenzutaten aufzählt. Aber immerhin, es klingt französisch, passt ja auch. Die Franzosen essen ja auch gern, heißt es.
Vin, baguette, fromage, tout. Vin rouge dans un verre flou.
Es ist der Wahnsinn. Manches ist deutlich KI, da passt es nicht. Da hört man direkt, dass die Seele fehlt, dass Töne kein Leben haben, wie zum Beispiel dieses Akkordeon. Also, KI übernimmt, hui, aber ich bin mir sicher, Live-Konzerte und hörbar Handgemachtes, weil Unperfektes, wird irgendwann im Gegenzug wieder wertvoller und beliebter.
Meinung und ein Erfahrungsbericht von Roland Kunz. Wie bei vielen dieser Entwicklungen hat auch beim Thema KI-generierte Musik die USA die Nase vorn. Unser Korrespondent Nils Dams hat sich mal umgehört, welches Potenzial die dortige Musikbranche dieser Technologie zutraut.
Honestly, in 2 years, maybe less,
ganz ehrlich, in 2 Jahren oder früher wird es nicht mehr zu unterscheiden sein, ob KI oder ein Mensch den Song gemacht hat, sagt Michael Turbo von der Plattenfirma Sony, zumindest was die technische Qualität der Musik angeht. Auch Sony arbeitet mit KI. Es gehe aber nicht darum, Künstler zu ersetzen, sie soll unterstützen. Die Frage ist, wie kann KI einen Künstler produktiver und kreativer machen? Was jetzt durch neue Anwendungen möglich ist, sagt Danny Deal von der Musikplattform Bandlab aus Chicago. Menschen, die niemals daran gedacht hätten, Musiker werden zu können, können auf einmal Musik machen. Aber kann diese Musik auch Menschen berühren, sie zum Weinen bringen? Eine Mini-Umfrage unter 3 Musikexpertinnen und Experten. Danny Deal meint,
I think anything is possible in the future.
Alles sei möglich. Michael Turbo von der Plattenfirma Sony.
I think it's really subjective that
manchmal kann mich ein schlechter Song zum Heulen bringen, obwohl ich weiß, dass es ein schlechter Song ist. Aber er ist für mich halt sehr persönlich. Daniel Rowland ist Musikproduzent. Wenn jemand fragt, kann KI Musik machen, die das Leben verändert, dann denkt jeder sofort an Beethoven oder die Beatles. Aber lebensverändernde Musik könne auch das hier sein. Der Baby Shark. Ich habe eine 6 Monate alte Tochter. Dieser Song bringt sie zum Weinen und zum Tanzen. Und das ist kein KI-Song, hat aber bei YouTube 12 Milliarden Klicks.
Tja, der Baby Shark. Hätte ich jetzt aber auch einer KI zugetraut. Steigen wir vielleicht doch mal ein wenig tiefer ein in die Materie. Die Beziehung zwischen Technik bzw. Elektronik und Musik, die ist ja nun schon etwas älter. Und da muss man nicht nur auf Depeche Mode, Kraftwerk und Co. schauen. Einer, der sich schon seit den 80er Jahren intensiv mit den kreativen Möglichkeiten digitaler Programmcodes beim Komponieren neuer Musik beschäftigt, ist Orm Finnendahl. Bei ihm darf man die neue Musik auch groß schreiben, denn er ist Professor für Komposition und Leiter des Studios für elektronische Musik und Akustik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Künstliche Intelligenz und ihre Anwendungsmöglichkeiten in der Kunst, sagt Finnendahl, das war auch schon in den 80er Jahren Thema, allerdings nicht mit demselben Fokus wie heute.
In der Zeit, in der ich das gelernt habe, waren neuronale Netze oder das Maschinenlernen einfach ein sehr wenig wichtiger Begriff. Es gab auch dann große Dispute, ob also beispielsweise Algorithmen, die Machine Learning machen, was man heute da sagt, diese großen Sprachmodelle, ob die überhaupt in der Lage sind, so etwas wie intelligentes Verhalten zu erzeugen, in dem Sinne von, was man damals mit Reasoning bezeichnet hat, also mit Schlussfolgern, mit Neuentwicklungen finden und so weiter und so fort. Die heutigen Vorstellungen von künstlicher Intelligenz sind insofern sehr unterschiedlich, als sie eigentlich sowas wie gigantische Datensammelmaschinen sind, die diese Daten sozusagen aufbereiten und daraus dann neue Dinge generieren. Aber das ist das Problem an der heutigen künstlichen Intelligenz, wenn ich das als Problem darstellen soll, ist, dass man eigentlich gar nicht so richtig versteht, warum das so funktioniert, wie es funktioniert. Man hat im Grunde so eine Art schwarzer Kiste. Man kann das mathematisch sehr einfach beschreiben, was da passiert. Die neuronalen Netze sind im Prinzip nicht mal so wahnsinnig kompliziert mathematisch. Das sind im Grunde lineare Gleichungssysteme. Nur durch die Anzahl der Verknüpfungen explodieren die Möglichkeiten. Und das hat man überhaupt erst in den letzten 20 Jahren durch den extremen Geschwindigkeitszuwachs von Computern überhaupt in den Griff bekommen können. Ich habe in den 80er Jahren angefangen mit dem Programmieren und der Hintergrund war immer schon der, dass ich verstehen wollte, was eigentlich Technologie ist oder was die Konsequenzen von Technologie sein könnten. Und das hat etwas ganz fundamental damit zu tun, dass ich, wenn ich Musik mache, das Musikmachen selber als eine Art Kunstausübung verstehe. Also Musik als Kunst, nicht Musik, um Jeans zu verkaufen oder Musik, um Menschen zum Tanzen zu bringen oder so etwas. All das ist natürlich auch Musik und hat auch all seinen Wert. Aber mir geht es eher darum, Musik zu machen, in der es um die Reflexion von existenziellen Fragestellungen geht. Also Fragen, wohin gehen wir, warum sterben wir, was ist der Sinn des Lebens und so weiter. Das ist eigentlich in meinen Augen so das Kerngebiet dessen, was man in unserer Gesellschaft als Kunst auffasst. Und wenn ich unsere Gesellschaft betrachte, dann habe ich das Gefühl, ich muss so die Zeit, in der ich lebe, reflektieren. Und das, was unsere Zeit in ganz besonderem Maße charakterisiert, ist das Eindringen von Technologie in unsere Alltagswelt. In einer Form, das vor 60, 70, 80 Jahren eben noch nicht in dem Umfang stattgefunden hat. Und ich bin der festen Überzeugung, und es zeigt sich ja mittlerweile auch, dass das sehr weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen hat. Und ich glaube, dass man als Komponist in irgendeiner Form darauf reagieren sollte.
Wie groß würden Sie sagen, wenn Sie jetzt in diesem Prozess sind, mit Technologie letzten Endes doch ein Stück Musik zu erschaffen, wie groß ist der Anteil, den Sie rüberschieben an die Technik sozusagen? Und wie klingt das dann, damit auch ein Laie sich das so ein bisschen vorstellen kann?
In früheren Zeiten, wenn man komponiert hat, konnte man Dinge nicht gut simulieren. Das heißt, man musste sich die Noten auf dem Papier vorstellen. Mhm. Es war ein sehr zeitaufwendiger Prozess, diese Noten aufs Papier zu bringen. Und diese ganzen Dinge haben dazu geführt, dass man eine sehr präzise innere Vorstellung entwickelt hat von dem, wie das klingt, was man da aufschreibt. Das ist die große Qualität von tollen KomponistInnen. Aber ich habe mir halt überlegt, wenn ich mit Technologie arbeite, dann bin ich in der Lage, so etwas, vielleicht wie im physikalischen Sinn, so etwas wie Versuchsreihen zu machen. Das heißt, ich kann verschiedene Varianten von einer kompositorischen Idee umsetzen und hören und versuchen, aus den Vergleich dieser verschiedenen Versionen Rückschlüsse zu ziehen auf vielleicht irgendwelche allgemeinen Dinge, wo ich sage, also wenn ich das so und so und so mache, dann werden die und die Dinge interessant klingen oder weniger interessant klingen. Und ich bin schon der Überzeugung, dass man meiner Musik ein Stück weit anhört, dass ich sozusagen technische Hilfsmittel verwendet habe, um sie zu generieren. Wenn wir gleich auf die künstliche Intelligenz zu sprechen kommen, ist es ja auch nicht so wahnsinnig viel anders. Es ist oft so, dass die Dinge, die der Computer generiert, dass die mich überhaupt erst auf manche Ideen bringen.
Also versuchen wir uns nochmal ein bisschen diesem Phänomen KI in der Musik speziell zu nähern. Wir reden ja genauer gesagt von dieser generativen KI, die also in der Lage ist, erstmal von Menschen geschaffene Werke zu analysieren und auf dieser Basis dann, wenn man verschiedene Prompts eingibt, wie das dann ja heißt, verschiedene Anweisungen gibt, dann Neues schafft. Und die Frage, die sich da anschließt, ist ja dann, was ist dieses Neue? Also ist das schon was Schöpferisches? Ist da Inspiration drin oder ist das einfach nur Variante B, C, D von etwas, was schon ein Mensch geschaffen hat? Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Ne?
Ja, das ist die Kernfrage, die ist aber auch so alt wie die KI. Das war auch schon die Frage in den 60er Jahren und in den 80er Jahren. Also ich würde sagen, wir sind aktuell noch nicht, vielleicht kommen wir da auch nie hin, aber wir sind auf jeden Fall noch nicht an der Stelle, dass eine KI selber kreativ grundlegend neue Dinge schafft. Es ist auch die Frage, ob das erstrebenswert oder nicht ist. Also da sind jetzt verschiedene Aspekte, die damit zusammenhängen. Das eine ist, dass Musik gemacht wird in erster Linie nicht dafür, dass Maschinen die Musik hören, sondern in erster Linie dafür wahrscheinlich, dass Menschen die hören. Und die Menschen selber beurteilen ja, wie sie darauf reagieren, ob sie das als neu erleben, ob sie es nicht als neu erleben, wie sie mit den Dingen umgehen. Und die künstlerische Arbeit verschiebt sich sozusagen auf so eine Art Selektion mit einer Reflexion dessen, was man da hört, inwiefern man das interessant transformieren kann und wie man daraus Dinge macht, die vielleicht andere Menschen auch interessant finden könnten.
Wir haben hier mal ein Beispiel, wie Orm Finnendahl selbst arbeitet bei seinen Kompositionen. Auf seine Anregung hin ist die Orgel in der Kunst-Kulturkirche Allerheiligen im Frankfurter Ostend midifiziert worden. Das heißt, sie hat eine digitale Schnittstelle erhalten, mit der sie jetzt auch von einem Computer angesteuert werden kann. Und das klingt dann zum Beispiel so. Die Studie für midifizierte Kirchenorgel von Orm Finnendahl. Der Komponist arbeitet bei solchen Werken übrigens gerne mit der Programmiersprache Lisp, heute nur noch unter Experten verbreitet, aber er schwört auf die kreativen Möglichkeiten und die Anpassungsfähigkeit dieser frühen Computersprache. In seiner Rolle als Hochschullehrer hat es Finnendahl mit den Arbeiten seiner Studierenden zu tun. Muss er sich da eigentlich inzwischen wie Professorin und Professoren anderer Fächer auch fragen, ob das wirklich zu 100% eine Eigenleistung der Studierenden ist oder ob da nicht doch heimlich eine KI bemüht wurde?
Bei der Komposition ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Studierenden nicht mit ihren eigenen Arbeiten kommen. Insbesondere natürlich, wenn man mit denen im wöchentlichen Einzelunterricht ist. Dann bringen ja jede Woche ihre Fortschritte mit reagieren auf die Vorschläge, die man macht. Also abgesehen davon, dass ich, wenn jetzt jemand auf eine sehr brillante Weise mit solchen Programmen der künstlichen Intelligenz umgeht und daraus dann künstlerische Ergebnisse erzielt, die wirklich interessant sind, finde ich das auch völlig legitim.
Jetzt gibt es jede Menge Programme im Netz, wo Menschen, auch die von Musik gar nicht viel verstehen, einfach ein paar Begriffe eingeben, sagen, mach mir mit der Stimme und in dem Stil, mach mir was Neues und dann spuckt er sozusagen hinten einen Popsong aus. Ist halt 95% Popmusik, aber theoretisch könnte man da auch eingeben, weiß nicht, haben Sie das schon mal probiert? Komponiere mir ein Stück im Stile von Ligeti oder von Lachenmann, bei dem Sie, glaube ich, auch mal studiert haben. Haben Sie es mal probiert, spaßhalber?
Das haben Studierende von uns probiert. Das ist auch zum Teil mit sehr lustigen Ergebnissen. Zum Beispiel ein Student hat mal ChatGPT aufgefordert, ein Opernlibretto zu schreiben, bei denen auch Lachenmann und Ligeti und solche Personen vorkommen, und hat dann ein Libretto bekommen und hatte die Idee, daraus eine Oper zu schreiben, zu komponieren. Was ich für extrem originell halte eigentlich. Das ist eine sehr originelle Idee. Im Großen und Ganzen ist es aus meiner Sicht schwierig bei der neuen Musik, weil erstens ist es, was die klangliche Oberfläche angeht, wahrscheinlich zunächst mal sehr einfach zu imitieren. Also ich könnte jetzt eine klangliche Oberfläche von Lachenmann oder von Ligeti so im verhältnismäßig leicht so generieren, dass ein Laie sagen würde, naja, das klingt ja wie Ligeti, das klingt wie Lachenmann. Ja. Weil neue Musik, das klingt halt immer irgendwie so unverständlich. Da gibt es ja in der Popmusik, Rockmusik viel engere, klarere Regeln von dem, wie so etwas zu klingen hat. Die Schwierigkeit, finde ich, besteht immer darin, wann finde ich eigentlich Dinge überzeugend? Auch in der zeitgenössischen Musik. Und zwar akustisch überzeugend. Jetzt nicht konzeptionell überzeugend, sondern akustisch überzeugend. Mhm. Und da gibt es nach wie vor so, ich weiß nicht, ob Ringsquandel gesagt hat, man muss sich immer durch die 90-95% schlechte Musik durchkämpfen, bis man dann die 5% findet, die dann wirklich auch gut sind. Und das ist in unserer Zeit so, das ist in jeder Zeit so gewesen. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt das, was eine AI generiert, das ist natürlich immer sehr beeindruckend, dass es im ersten Moment überzeugend wirkt, aber letztlich ist es dann noch eine Repetition von dem, was man schon kennt. Und
es läuft sich ein bisschen tot, ne?
Es läuft total tot. Ich meine, es wird sicherlich so sein, dass sich ganz viele Berufe neu definieren müssen. Leute, die jetzt beispielsweise Hintergrundmusik schreiben für irgendwelche Vorabendserien oder so etwas. Also ich glaube,
die werden vielleicht arbeitslos.
Die werden ganz schnell arbeitslos, weil das ist wirklich so, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich finde, das ist so Mainstream, so 0815, das ist so irgendwie ein Rumgeklimper, was da irgendwie immer laufen kann, was keinen stört, was es wahrscheinlich auch schon gibt, da kann man wahrscheinlich schon CDs kaufen, wo diese Musik schon drauf ist, GEMA-frei und so, die man einfach da drunter legen kann.
Da geht es um Mut, also um Stimmung.
Einfach, da geht es um Stimmung, genau. Also Musik wird grundsätzlich so ein bisschen missverstanden als so eine Art Mononatrium Glutamat für Gefühle. Ja, das ist so, ne, ich fühle mich jetzt energiereich, also brauche ich jetzt ein bisschen irgendwie die und die Musik, oder ich bin jetzt romantisch aufgelegt und brauche die Musik. Also, dass es ein Stimmungsverstärker ist, und was mich an Musik interessiert, geht da in eine ganz andere Richtung. Das heißt natürlich nicht, dass ich keine Stimmung habe und nicht auch emotional natürlich auf Musik reagiere, und das ein sehr wesentlicher Aspekt dessen ist, aber es ist eben nicht die einzige Reaktion. die ich habe, wenn ich Musik wahrnehme.
Könnte denn dieser ganze KI-Hype dahingehend irgendwann umschlagen, dass man sich in der Musik ganz bewusst wieder nach echter, wie man gesagt hat, handgemachter Musik sehnt? Vor allem auch nach dieser Live-Situation, also nach einem Konzert. Also dass man diesen Wert des menschlichen Tuns in der ganzen Sache gerade dadurch wiederentdeckt, dass sie jetzt vielleicht in Gefahr gerät.
Ja, ganz sicher. Jetzt gehe ich von meiner eigenen Musik aus. Mich haben Konzerte, in denen nur von Lautsprechern irgendwelche elektronischen Klänge gespielt wurden, immer relativ kalt gelassen. Die haben mich sehr wenig interessiert. Ich fand es immer sehr viel interessanter, wenn Menschen auf der Bühne irgendetwas tun. Dass ich eigentlich die Situation, dass ich auf der Bühne immer sehr gerne Instrumente habe und Technologie, also immer diese Auseinandersetzung habe, wie gehen wir mit Technologie um? Und natürlich dann immer mich der Frage auch stellen muss, inwiefern sind Menschen überhaupt noch notwendig? Für mich ist die Antwort ganz eindeutig klar, die, dass natürlich Menschen notwendig sind. Das ist jetzt beispielsweise die Situation, dass jetzt Rockstars oder sonst welche Leute diese Konzerte so unglaublich viel Publikum anziehen, hat ja sehr viel damit zu tun, dass dort auch live Musik gemacht wird.
Und dass der Hunger danach auch wieder entstanden ist durch diese enthaltsame Zeit von Corona, hat man gemerkt, danach lechzen alle danach, wieder diese echte Live-Musik, einen echten Menschen zu sehen.
Ja.
Ist ja eigentlich ganz ähnlich jetzt, wenn man sich vielleicht an KI-Musik irgendwann überhört hat, so im Popularmusikbereich, dass man sagt, ach komm, lass mal alles weg, ich gehe lieber wieder in ein schwitzendes Konzert.
Ja, also ich meine, das Ganze erzeugt natürlich immer wieder Situationen, in denen der Mensch sich neue Fragen stellen muss, und das sehe ich als etwas sehr Positives, dass die Menschheit immer wieder provoziert wird, zu überlegen, was wollen wir eigentlich und womit wollen wir umgehen. Ich finde, diese allgegenwärtige Verfügbarkeit von Musik führt irgendwann auch eben zu einer Form von Sättigung. Ich nehme beispielsweise wahr, dass es jetzt, ich gehe sehr gerne essen, dass es jetzt zunehmend Restaurants gibt, die keine Musik mehr spielen. Und das empfinde ich als etwas unglaublich Angenehmes. Ja? Und ich sage das auch immer wieder, weil ich hoffe, dass das ein bisschen Schule macht. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Musik mag, weiß Gott nicht. Nur ich finde es schön, wenn man sich bei Musik dann irgendwie auf ein bestimmtes Ereignis in einer spezifischen Form einlässt und sich damit auseinandersetzt. Und dazu gehören eben Konzerte oder irgendwelche Live-Veranstaltungen. Und ich glaube, dass KI in vieler Hinsicht ganz viele Dinge entwertet. Und dass diese Entwertung durch die KI, also von ganz vielen produktiven Dingen, möglicherweise eine sehr heilsame Wirkung haben kann. Dass man einfach merkt, diese Dinge sind vielleicht einfach gar nicht so wertvoll und vielleicht sollten wir uns darauf fokussieren, die Dinge zu tun, die wir für wertvoll halten und wo wir nicht irgendwo das Gefühl haben, dass es jetzt einfach nur irgendwie automatisch generiert.
Die Meinung von Orm Finnendahl, Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Sicherlich ein Lichtblick für alle, die angesichts des ganzen KI-Hypes von allzu kulturpessimistischen Gedanken gequält werden. Die kreativ-kritische Auseinandersetzung mit der digitalen Technologie sucht auch Maria Schneider, eine renommierte Jazzkomponistin aus den USA. Ihr Werk Data Lords hat sie jetzt mit der HR Big Band aufgeführt. Jan Tussing hat Maria Schneider in Frankfurt getroffen.
Die US-amerikanische Jazzkomponistin Maria Schneider ist ein Ausnahmetalent. Mehrfach ausgezeichnet, darunter 7 Grammys. Die blonde, filigrane Frau steht im Sendesaal des Hessischen Rundfunks vor den Musikern der HR Big Band und probt ihre eigenen Stücke ein. Sie spielt Stücke von ihrem Doppelalbum Data Lords. Damit meint sie die Tech- und Datengiganten aus dem Silicon Valley.
The idea of the album and what they're going to hear on.
Die Idee des Albums war diese Flut von Daten. Es geht darum, was diese Datenflut mit uns macht. Ein Stück heißt Sei nicht böse. Das habe sie Google gewidmet.
For Google.
Maria Schneider steht den Tech-Giganten kritisch gegenüber. Gelinde gesagt. Die Datenkraken, diese Data Lords, machen ihrer Meinung nach uns Menschen das Leben schwer.
The Internet had the promise of connection, but we feel less connected.
Das Internet hat das Versprechen abgegeben, sich zu vernetzen, aber wir fühlen uns immer weniger vernetzt und verbunden. Wir verbinden uns mehr, wenn wir uns physisch treffen, zum Beispiel dank der Kunst.
We're more connected when we connect through art.
Data Lords gilt als Maria Schneiders Opus Magnum. Das Doppelalbum wurde von der amerikanischen Library of Congress in Auftrag gegeben und entstand 2020. Im ersten Teil setzt Maria Schneider sich musikalisch mit der Welt der Computer auseinander, dem Digitalen und der Macht von Meta, Google, Amazon und Co.
What does it do to the human?
Was macht die Datenflut mit dem Menschen, fragt sie sich. Momentan kleben wir doch ständig am Handy. Sind wir damit glücklicher? Ich glaube nicht.
Are people happier? I would say not.
Deswegen hat Maria Schneider ein Stück mit dem Titel geschrieben, Der Verlust der Welt.
I wrote a piece called The World Lost. It's about losing the world.
Und es geht um den Verlust der Stille und des heiligen Raums in unserem Kopf, sagt sie.
Can get bored and then when you're bored,
wenn dir langweilig wird, fängt dein Kopf an, kreativ zu sein. Aber wenn du ständig am Handy klebst, das dich mit Unterhaltung füttert, dann werden Menschen depressiv. Das wissen wir. Immer mehr Menschen begehen Selbstmord.
People are more depressed. We know that. More people commit suicide, you know?
Für Maria Schneider ist Kunst eine menschliche Ausdruckskraft. Mit ihrer Musik will sie Menschen verbinden und Begegnungen schaffen. Besonders kritisch schaut sie dabei auch auf künstliche Intelligenz. Sie warnt davor, dass die Herren der Daten und Maschinen kreativen Köpfen wie ihr und anderen KünstlerInnen bald die Arbeit wegnehmen werden. Mit experimentellen Sounds und mitreißenden Arrangements hat Maria Schneider auf dem Doppelalbum eine Klangwelt geschaffen, die unser gegenwärtiges Leben als Gesellschaft des Digitalzeitalters spiegelt. Musikalisch und inhaltlich ein besonderer Saisonauftakt für die HR Big Band.
Kritische Töne am Schluss nochmal in Richtung KI von Jazzkomponistin Maria Schneider, die ihr Werk Data Lords zum Saisonauftakt mit der HR Big Band aufgeführt hat. Ein Beitrag von Jan Tussing. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Martin Kersten.